Guten Morgen. Wir befinden uns ja in einer Kurzpredigtreihe von einem, der auszog, das Leben zu geben. Und Jan sprach letzten Sonntag über die ersten Verse aus Jesaja 9 zum Thema, weil uns ein Licht aufgeht. Und da sprach er von dem königlichen Kind, von dem Sohn, der uns geboren wurde und als Licht in die Finsternis kam. Und dann haben wir von seinen Thronnamen gehört. Das Thema heute lautet: erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte, also ich habe wieder die klassische Version gewählt, also ihr seht hier den Flipchart, also da braucht ihr gar nicht hingucken, da oben jetzt. Ich möchte ein paar Gedanken zu Jesaja noch weitergeben. Er gilt ja als der größte unter den schreibenden Propheten und hat gelebt etwa von 740 bis 680 vor Christus. Und die Themen, die er behandelt in seinen Prophetien, die gehen zurück zur Schöpfung des Weltalls und reichen oder schauen voraus bis zu der Zeit, da Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Jesaja hat ganz viele Prophetien, aber besonders hervorzuheben sind natürlich die messianischen Prophetien, in denen die Geburt Jesu, seine Gottheit, sein Amt, sein Tod und auch seine zukünftige Herrschaft vorausgesagt werden. Und es gibt keinen anderen alttestamentlichen Autor, der sich mehr mit dem Erlösungswerk Christi beschäftigt hat. Und keiner hat häufiger den Heiligen Geist oder den Geist Gottes oder das Wirken des Heiligen Geistes erwähnt als Jesaja. Und erstmalig wird das Wirken des Geistes von ihm in Kapitel 11 erwähnt. Und das ist auch der Text für heute. Jesaja Kapitel 11, die Verse 1 und 2. Also nach der Ankündigung in Kapitel 7 und 9, was Jan ja auch aufgegriffen hatte, der Geburt des Immanuel, des Kindes in der Krippe, auf das Ereignis steuern wir ja zu in dieser Adventszeit. Danach hat der Prophet Jesaja nochmal in einem ganz besonderen Bild die Hoffnung auf den neuen Herrscher aus der Dynastie Davids in den Vordergrund gestellt. Und ich lese uns mal die beiden Verse, Jesaja 11, 1 und 2. Was vom Haus Isais noch übrig bleibt, gleicht einem alten Baumstumpf, doch ein junger Trieb geht aus ihm hervor, ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, ein Geist der Weisheit und der Einsicht, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Ich möchte an dieser Stelle nochmal beten. Ich danke dir, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist als ein Kind, aber dass bereits da der Geist Gottes auf dir ruhte. Ich danke dir für dein Wort und bitte dich, dass ich das in richtiger Weise weitergeben kann, dass du durch deinen Geist wirkst, dass du mir Gnade zum Reden und uns allen Gnade zum Hören schenkst. Amen. Isai war ja der Vater Davids und bei ihm beginnt das Königshaus Juda in Juda. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, der ungehorsame König Saul ist von Gott verworfen worden und der Prophet Samuel hatte dann den Auftrag, zu Isai zu gehen und seinen jüngsten Sohn David zum König zu salben, sodass der Geist Gottes über David kam. Jetzt greift interessanterweise der Prophet Jesaja zurück bis auf Isai, der ja vielen vielleicht gar nicht so bekannt ist. Und das ist was Besonderes. Das deutet nämlich darauf hin, dass hier was ganz Neues geschieht. Er hätte ja auch einfach bei David ansetzen können. David kennt jeder, das Königshaus David, und das wird fortbestehen. Aber er geht zurück auf Isai. Jetzt spricht er von dem Überrest des Hauses Isais, welches einem alten Baumstumpf gleicht. Und man kann sich die Frage stellen, was muss passiert sein, damit aus einem prächtigen Baum, nämlich der das Königreich Davids ja darstellte, nur noch ein Stumpf übrig geblieben ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, es muss was Einschneidendes passiert sein, stattgefunden haben, ein schweres Gericht. Und ich habe also hin und wieder bei meinen Wanderungen solche Baumstümpfe immer mehr ein bisschen aus der Nähe angeguckt. Ich habe jetzt leider kein gescheites Bild dazu, aber das kennt ihr wahrscheinlich alle. Ihr geht mal durch den Wald und da ist ein scheinbar toter Baumstumpf und da wächst in der Mitte so ein kleines Pflänzchen hervor. Das finde ich faszinierend. Ich habe da also immer wieder Fotos gemacht. Was ist da also passiert? Etwa 100 Jahre nach Jesaja Im Jahre 587 vor Christus wurde Jerusalem durch die Babylonier erobert und ein wesentlicher Teil des Volkes wurde ins Exil geführt nach Babylon. Also es folgte die babylonische Gefangenschaft. Das ist also das Ereignis, auf das das hindeutet, dass das anscheinend abrupt geendet hat, das Haus Davids. Doch dann heißt es, ein junger Trieb geht aus dem Stumpf hervor. Ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Also aus dem scheinbar abgestorbenen Stumpf schießt neues Leben hervor. Schössling kommt ja von dem alten Wort schossen, was so viel heißt wie austreiben. Wo also eine Wurzel ist, da kann noch was austreiben. In der Übersetzung von Martin Luther steht hier das eher seltene Wort Reis, was auch so viel wie Spross bedeutet. Und die Älteren unter uns kennen garantiert das alte Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzelzart. Das ist sicherlich noch weniger bekannt, das Wort. Und so ist es wohl auch zu erklären, dass mal in einem Weihnachtsprogramm einer Gemeinde die Liedzeile wie folgt abgedruckt wurde. Es ist ein Ross entsprungen. Da konnte nämlich der das abgetippt hat, mit dem Wort Ros wohl auch nichts anfangen. Und da hat er gedacht, das kann wahrscheinlich nur ein Ross sein, was entsprungen ist. Es ist also weder ein Ross, es ist auch keine Rose, was man manchmal findet, sondern ein Ros ist nur ein altdeutsches Wort für Reis. Und es ist der Spross oder der junge Trieb, der hier gemeint ist. In manchen Übersetzungen wird auch einfach gesagt Zweig oder Rute. Also all diese Begriffe kann man finden. Es ist etwas, was aus dem toten Stumpf hervorkommt, herauswächst. Und es ist uns allen klar, es ist natürlich Jesus, der verheißene Messias. Einige Jahrhunderte im Voraus verkündete Jesaja also die Geburt des Erlösers. Dazwischen liegen aber noch so viele Ereignisse, von denen er gar nichts sagt. Und das ist natürlich das Wesen der Prophetie. Man muss sich das so vorstellen, dass der Prophet irgendwie wie auf so einem Gipfel steht. Und er sieht also ganz einschneidende Ereignisse immer so als Spitzen oder Gipfel in so einer Reihe. Aber die mehr oder weniger langen Täler dazwischen, die sieht er natürlich nicht. Und so haben die alttestamentlichen Propheten oft nur in ganz knappen Worten riesige Zeiträume überschritten, in ganz also weit auseinanderliegende Ereignisse so miteinander verknüpft, dass sie wie so eine Kette an Berggipfeln zu sehen waren. So lagen zwischen König David und der babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen. Und interessanterweise dann von der babylonischen Gefangenschaft bis zur Geburt Jesu wieder 14 Generationen. Und übrigens von Abraham bis zu David waren es auch 14 Generationen. Jetzt kann man da mal ein bisschen nachrechnen und gucken, wie viele Jahre das wohl waren. Ich glaube, David hat so in der Zeit um 1000 vor Christus gelebt. Die babylonische Gefangenschaft, ja, also nach 587, also zwischen 500 oder zwischen 600 und 500 Jahren, so muss man wohl davon ausgehen, dass das solche großen Zeiträume waren. Und jetzt sagt Jesaja in Vers 2 über den Geist, der auf dem kommenden Messias ruhen wird, das ist gewissermaßen die Frucht, die aus diesem dann blühenden Zweig hervorgehen wird, die aus der Wurzel hervorkommt. Wenn man im Alten Testament schaut, dann hat der Geist Gottes immer etwas mit einer Beauftragung zu tun. Also Propheten und Könige wurden von dem Geist Gottes oder mit dem Geist Gottes erfüllt und hatten dann einen besonderen Auftrag auszuführen. Das Besondere hier bei Jesus ist aber, dass er dauerhaft mit dem Geist begabt wurde. Und zwar mit der ganzen Fülle des Geistes. Und das deutet hin, dass Jesus aus einer beständigen, innigen und besonderen Beziehung zu Gott heraus gelebt hat. Ja, so heißt es in Vers 2, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, ein Geist der Weisheit und der Einsicht, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Interessanterweise verwendet Jesaja für den Geist hier 7 verschiedene Namen, entsprechend den Öllampen der Menora. Die habe ich schon mal hier versteckt, damit ihr auch seht, was die Menora ist. Das ist nämlich der goldene Leuchter im Heiligtum des Tempels. Und hier wird sprachlich auf eine ganz wunderbare Weise dieser goldene Leuchter mit seinen, also er heißt ja immer siebenarmiger Leuchter, aber genau genommen müsste man ja sagen, in der Mitte ist dieser Schaft, hier diese mittlere Lampe, Und dann gibt es drei Doppelpaare von Armen. Also ich hätte den für mich immer so sechsarmigen Leuchter bezeichnet mit diesem Schaft in der Mitte. Aber siebenarmiger Leuchter geht natürlich aus. Auch die Zahl sieben ist natürlich auch wesentlich besser. Also es ist der goldene Leuchter, die Menora. Und der Geist des Herrn, der in der ersten Zeile für sich erwähnt wird, das ist der erste Name für den Heiligen Geist, der Geist des Herrn. Und in der zweiten Zeile oder in den weiteren Zeilen folgen dann diese drei Doppelnamen, die immer mit einem Wort und verbunden sind. Und damit ihr das auch ein bisschen vor Augen habt, male ich das nämlich hier jetzt mal auf. Also diese mittlere Lampe, und dafür steht Geist des Herrn. Hoffe ich mal, dass man, kann man das lesen? Super, ha? Da schon. Nils, kannst du das lesen? Gut, gut. Also der Geist des Herrn in der Mitte, und dann kommen diese Paare, die mit dem Und verbunden sind. Natürlich eng, aber so, wenn ihr genau schaut, dann ist das ja so ungefähr dementsprechend, wie das hier steht. Das ist vielleicht ein bisschen kurz hier unten. Passt schon. Okay. So, und die Namen, die Jesaja jetzt nennt, sind Weisheit und Einsicht. Rat und Kraft, könnte man auch sagen Verstand, und hier könnte man vielleicht sagen Stärke. Und dann kommt hinten die Erkenntnis, und hier kommt die Ehrfurcht vor Gott. Das schreibe ich einfach mal hin, in alten Übersetzungen heißt es ja auch Furcht, Furcht Gottes. Aber ich erkläre das natürlich ja noch ein bisschen. Und hier steht dann praktisch immer ein Und. Die sind miteinander verknüpft. Und jeder dieser Arm und natürlich der mittlere Schaft auch tragen da oben eine Lampe, eine Öllampe, eine Lichtquelle. Und jetzt ist natürlich naheliegend, auch dieses, also es steckt eine ganze Menge Symbolik natürlich da drin, was wir im Tempel finden und besonders in diesem Leuchter. Diese Öllampen weisen natürlich auch auf den Messias hin. Wenn man bedenkt, dass der hebräische Name Messias, Maschiach, so viel bedeutet wie der mit Öl gesalbte, und der griechische Name Christos, von dem Christus kommt, natürlich die gleiche Bedeutung hat. Der mit Öl gesalbte. Das heißt also, insofern ist dieser goldene Leuchter im Tempel, im Heiligtum, ein Bild auf Jesus. Und in diese Menora, die sollte beständig leuchten. Das heißt, es musste also immer Öl in diesen Lampen sein. Und Öl als ein Bild auf den Geist Gottes, ein Bild auf Jesus selbst. Jetzt ist es interessant, dass dieser Leuchter aus Gold bestand. Er durfte aber nicht aus Gold gegossen werden, sondern im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, kann man das nachlesen, er wurde von einem Künstler, von einem sehr begabten, geistbegabten Mann, Bezaleel hieß der, in getriebener Arbeit als Schmiedewerk hergestellt. Und das bedeutet, dass er mit vielen, vielen Hammerschlägen, das waren also auch Hohlröhren hier, also das weist hin dass Jesus als Messias leiden sollte. Also das Bild dieser Hammerschläge, wie dieser goldene Leuchter überhaupt entstanden ist. Nicht einfach in eine Form und Gold reingegossen, so nicht, also viel, viel. Und ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist das bis heute, das kann, glaube ich, auch gar keiner so wirklich, diese Arbeit, in getriebener Arbeit herzustellen. Und als weiteres, was man hier jetzt nicht so sieht, wenn man sich so eine Original-Menora meinetwegen in Israel anschauen würde, da sind 22 Mandelblüten angebracht an den verschiedensten Stellen. Und dann muss man wissen, dass der Mandelbaum in Israel blüht als allererster Baum. Mit seinen weiß und rosa leuchtenden Blüten kündigt er nämlich nach dem Wintertod Ende Januar, Anfang Februar das neue Leben des kommenden Frühlings an. Und bezeugt so, also der Leuchter bezeugt so in symbolischer Sprache, dass der verheißene Erlöser als Erster aus den Toten auferstehen sollte und fortan nie mehr zu sterben. Und das siebenfache Menorah-Licht zeigt, dass der Messias, dass Jesus sowohl Israel als auch den nichtjüdischen Völkern himmlisches Licht in ihre geistliche Finsternis bringen sollte. Also so viel nur mal zu diesen verschiedenen Dingen, die da drinstecken. Da ist noch eine ganze Reihe mehr. Ich habe das aus einem sehr interessanten Buch. Das hat den Titel Messias, der Messias im Tempel, weil einem der überall begegnet. Und jeder Jude kennt diese ganzen Dinge natürlich. Und ich dachte, so ein klein bisschen können wir uns ja da mal reindenken und uns das vorstellen, welches wunderbare Bild dieser goldene, siebenarmige Leuchter auf Jesus ist. Aber jetzt möchte ich zu diesen weiteren Namen kommen. Also in der Mitte, hatte ich gesagt, steht Geist des Herrn. Und dann ist da die Rede von Weisheit und Einsicht. Ob das jetzt den inneren Schalen zugeordnet wird oder nicht, das habe ich jetzt nicht im Einzelnen rausbekommen. Ich habe das mal für mich so interpretiert. Aber diese Bedeutung, die ist bei den Juden so, dass jede dieser Lampen mit diesen Namen des Geistes in Verbindung gebracht werden. Das sind in erster Linie intellektuelle Fähigkeiten, Weisheit und Einsicht. Und ich lese uns mal so eine interessante Definition vor. Ich lese sie auch zweimal, damit man sie nachvollziehen kann, weil es ja jetzt nicht hier, das ist der Nachteil, dass sie jetzt da nicht stehen. Aber da müsst ihr ein bisschen mehr aufpassen. Sie beinhalten vorrangig, also Weisheit und Einsicht, beinhalten vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in der Natur, im täglichen Leben, in der Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Ich lese das nochmal. Die Weisheit und Einsicht beinhalten vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in der Natur, im täglichen Leben und in der Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Und jemand, der andere unterweisen will, der andere Menschen führen will, der muss mit Weisheit und Verstand ausgestattet sein, so wie das bei Jesus war, der gepredigt hat, der Gleichnisse kundgetan hat, der Reden gehalten hat. Und damit trat Jesus als ein Prophet auf. Ein Prophet im Alten Testament ist immer einer gewesen, der von Gott geleitet, weise und verständig lehren konnte. Und nicht umsonst steht in den Sprüchen, Kapitel 4, Vers 7, mit dem besten Teil deiner Habe erwirb dir Weisheit und um jeden Preis oder um den Preis deines ganzen Vermögens verschaffe dir Einsicht. Also viel, viel besser als viel Reichtum, viel Materielles anzuhäufen, ist es alles da reinzusetzen, Weisheit und Einsicht zu erwerben. Das mag man vielleicht am Anfang noch nicht so richtig verstehen, aber halte sie hoch, so wird sie dir Ansehen verleihen, wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie mit Liebe umfängst. Und dass Weisheit mehr als Wissen ist, ist auch jedem klar. Ich habe da ein interessantes Zitat von Hermann Hesse gefunden. Wissen kann man mitteilen, Weisheit aber nicht. Man kann sie finden, man kann sie leben, man kann von ihr getragen werden, man kann mit ihr Wunder tun, aber sagen und lehren kann man sie nicht. Und bei Jesus finden wir Weisheit. Rat und Kraft, das zweite Namenspaar, sind eher handlungsorientierte Gaben oder Auswirkungen des Heiligen Geistes. Wer also Pläne umsetzen will, wer vorangehen, andere mitnehmen will, der braucht guten Rat. Und das, vielen ist auch das Wort geläufig, also Zeiten, man kennt Zeiten, da ist guter Rat teuer. Und jeder ist also sehr, sehr froh, wenn er in einer kniffligen Situation ist und braucht einen guten Rat und findet keinen guten Ratgeber. Also die Sprüche, die sind voll von solchen Worten, wo es um Rat geht. Guter Rat wird dich bewahren. Aber um dann auch ausdauernd dran zu bleiben und Dinge umzusetzen, Veränderungen im Leben vorzunehmen, braucht es auch Kraft, braucht es Stärke. Und das ist also auch eine interessante Kombination, Rat und Kraft. Beides gehört zusammen. Und schließlich Erkenntnis und Ehrfurcht vor Gott oder Furcht vor Gott, Furcht Gottes, beziehen sich in besonderer Weise auf die Gottesbeziehung. Bei der Erkenntnis geht es darum, seinen Willen zu erkennen, aus der Beziehung zu Gott zu leben und auf seine Weisungen zu hören. Und die Ehrfurcht vor Gott oder die Furcht Gottes ist die Achtung vor Gott und seinen Geboten. Ehrfurcht vor Gott heißt auch, dass wir alle Menschen als Gottes Ebenbilder und die Natur als seine Schöpfung achten. Und wenn wir jedem Menschen das ihm zustehende Maß an Ehre zukommen lassen, das mag bei manchen vielleicht wirklich sehr, sehr wenig sein, wir denken also Ehren, also nur so viel, beweisen wir aber, dass wir Gott ehren, denn sie sind Geschöpfe Gottes, egal was ein Mensch auch getan hat. Ehrfurcht vor Gott ist die Voraussetzung für Weisheit und Sachverstand. Und Ehrfurcht vor Gott macht mutig, denn sie befreit uns vor Menschenfurcht. Es ist ausgesprochen wichtig, dass die Ehrfurcht vor Gott immer darüber steht. Und ich denke, wenn wir das in unserem Leben mehr und mehr so verwirklichen, dann wird das geschehen, dass die Menschenfurcht automatisch verschwinden muss. Und durch die Ehrfurcht vor Gott meiden wir das Böse. Und die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, heißt es irgendwo. Und jetzt sagt wohl einer der weisesten Menschen, die je gelebt haben, nämlich Salomo, im Buch seiner Sprüche, in Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des heiligen Gottes ist Einsicht. Und das hat mich also geradezu fasziniert, dass die Furcht des Herrn, welche Farbe nehmen wir jetzt? Das nehmen wir mal. Die Furcht des Herrn heißt es also, ist Weisheit. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Die Furcht des Herrn ist Weisheit und Erkenntnis Gottes ist Einsicht. Das finde ich faszinierend, dass hier letztlich sich ein Kreis schließt, dass in diesem Vers praktisch das erste Paar Weisheit und Einsicht mit dem letzten Furcht oder Erkenntnis und Furcht Gottes verknüpft werden, woran man sieht, dass das alles eins ist. Eins ist nichts ohne das andere, das gehört zusammen. Und Jesus selbst ist die personifizierte Weisheit, das finden wir überall in der Bibel. Da gibt es solche Aussagen wie, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen, so heißt es im Kolosserbrief. Und vielleicht nochmal eine ganz, ganz einfache Definition von Weisheit an dieser Stelle. Die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht, das ist Weisheit. So zu denken, wie Gott denkt. Und das ist genau das, was Jesus tat, was sich durch die ganzen Evangelien und eigentlich durch die ganze Bibel zieht. Dass Jesus das tat, was er bei Gott sah, dass er den Willen Gottes tat, dass er die Dinge so sah, wie Gott sie sah. Und nur deshalb konnte er im Gehorsam diesen Weg zum Tod am Kreuz gehen. Und was hat das nun bewirkt bei Jesus? Dass der Geist des Herrn, diese vielseitigen Auswirkungen des Geistes des Herrn auf ihm ruhte. Da gibt es ein interessantes Ereignis, Lukas 4, Vers 17. Da war Jesus in der Synagoge und da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, das ist in Jesaja 61, Vers 1 und 2, das zitiert er hier, daraus liest er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen oder Unterdrückten, dass sie frei sein und ledig sein sollen. zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jetzt erlässt Gott eure Schuld. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und Jesus fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Zu diesem Zeitpunkt ist es erfüllt. Jesus war gesalbt von dem Geist Gottes, und er hat das, was er tat, in der Kraft des Geistes gemacht. Den Armen, Gefangenen, Blinden, Unterdrückten Hoffnung zu geben. Und diese Botschaft, die er dort weitergegeben hat, die ist genauso heute, hier und jetzt gültig, wie verzweifelt und hoffnungslos jemand auch sein mag. Vielleicht sitzt hier jemand, der denkt, es geht gerade alles schief in meinem Leben und ich sehe keinen Ausweg. Und ich bräuchte jetzt einen guten Rat oder ich bräuchte jetzt irgendwie Hilfe. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, heißt es im Neuen Testament. Und durch ihn haben wir den Zugang zu Gott. Und es gibt immer die Möglichkeit dazu, und das ist eigentlich eine Aufforderung, die wir immer wieder gerne weiter sagen, Menschen anzusprechen, zu sagen, wenn jemand in so einer Situation ist und da wirklich keine Hoffnung sieht. Jesus ist die Hoffnung, und es gibt immer Menschen hier, die weiterhelfen, mit diesem Jesus Kontakt aufzunehmen. Und jetzt eine wichtige Botschaft an uns alle. Dieser Geist des Herrn, dieser Heilige Geist, der Jesus erfüllt, steht auch heute, jetzt, jedem zur Verfügung. Und nicht nur dann und wann, wenn es mal darum geht, einen besonderen Auftrag auszuführen. Wenn ich jetzt also eine Predigt vorbereiten muss und ich wirklich in den letzten Tagen ständig an einem Punkt war, sage, oh Herr, schenk mir doch irgendwie Weisheit, gib mir, dass ich das jetzt irgendwie gut zusammenfassen kann. Nein, es ist tatsächlich so, dass er uns dauerhaft zur Verfügung steht. Jesus sagte nämlich, als er zum Vater ging, in Johannes 14, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Helfer oder Beistand oder Tröster, heißt es auch, geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch sei. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht oder weil sie kein Auge für ihn hat und ihn nicht erkennt. Ihr aber erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Und dieser selbe Geist, der auf Jesus ruhte, wird für ewig bei uns sein. Also das ist genau genommen unvorstellbar, aber sich das jeden Tag wieder neu bewusst zu machen, dieser Geist ist da für uns. Und nicht nur dann und wann. Und Paulus fordert interessanterweise den Timotheus auf, in 2. Timotheus 1, Vers 6, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände, nämlich die Gabe Gottes, der Geist. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist vorhin in einem Gebet genau zitiert worden. Das fand ich glaube, Christian hatte das gebetet. Dass er uns nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und einen Geist der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Gott gegeben hat. Dadurch sind wir in der Lage, den Menschen Jesus als den Erlöser zu bezeugen und wenn es nötig ist, für ihn zu leiden, um des Glaubens willen. Timotheus hatte den Geist wohl empfangen durch Handauflegung, sagt ja Paulus, aber er muss in ihm erweckt werden, sagt er. Das heißt, der Geist sollte wirksam werden. Die Tatsache, dass wir den Geist Gottes empfangen haben, heißt noch nicht, dass er wirksam ist. Das ist kein Automatismus. Ich habe jetzt irgendwann mal den Geist Gottes empfangen und dann läuft das schon irgendwie. Nein, er muss erweckt werden, damit wir mutig und kraftvoll mit Besonnenheit und Liebe am Glauben festhalten und Jesus bekennen. Das ist was, wo Paulus den Timotheus auffordert und wo auch wir alle hier aufgefordert sind, beständig diese Kraftquelle zu nutzen, die für uns dauerhaft verfügbar ist. Ich fasse kurz zusammen. Der alte Baumstumpf wird zu neuem Leben erwachen. Und auf dem jungen Trieb, Jesus Christus, dem Messias, wird die Fülle des Geistes Gottes ruhen und zum Segen für alle Menschen werden. Als Bild habe ich euch diesen goldenen Leuchter vor Augen geführt, der den Messias, den mit Öl gesalbten, den Christus, der mit Öl gesalbt war, im Tempel in der göttlichen Herrlichkeit widerspiegelt. Und die Auswirkungen des Geistes sind Weisheit und Einsicht, Rat und Kraft, Erkenntnis und Furcht Gottes, die eins sind, die zusammengehören, die für die verschiedensten Lebenssituationen, in denen wir sind, nützlich und wichtig sind. nur Kraft zu haben, wenn ich da nicht mit Weisheit umgehe, kann es nicht sein. Und nur weise zu sein und wissen, wie es geht, aber dann nicht die Kraft und die Stärke zu haben, reicht auch nicht. Es gehört zusammen, es ist eins, es ist eine Einheit. Das wird natürlich immer wieder in dieser Zahl 7 zum Ausdruck gebracht. Der Geist des Herrn mit diesen verschiedenen Auswirkungen ist eine Einheit, etwas Vollkommenes. Und wenn wir Mangel an Weisheit haben, ja, dann sollen wir nach Jakobus 5 den bitten, der allen willig gibt. Das zitieren wir ganz oft. Wem da Weisheit mangelt, der soll Gott bitten. Und so, ja, möchte ich uns zurufen, lasst uns doch damit aufhören, unser Leben mit unseren eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten meistern zu wollen. Und Tag für Tag immer wieder neu geht's mir auch so, dass ich einfach dann zu stolz bin, meinen Mangel an Weisheit und Erkenntnis zuzugeben, den Geist zu bitten und wirken zu lassen oder um Rat bei Menschen zu fragen, um Hilfe zu bitten. Das ist unser Stolz, den wir überwinden müssen. Und ich war sogar gestern selbst, als ich das vorbereitet habe, in der Situation, dass ich morgens irgendwie Kopfschmerzen kriegte, wo ich gerade so richtig loslegen wollte, mit der Predigt weiterzumachen. Morgens um 9 oder so. Und ich dachte, das gibt's ja wohl nicht. Warum kriege ich denn jetzt Kopfschmerzen? Und dann bin ich einfach in den Wald gegangen und erst habe ich angefangen und bin danach in den Wald gegangen und habe dann eine Runde gebetet und dann einfach gehofft, oh Herr, schenk mir einfach, dass ich einen klaren Kopf kriege. Und es ist passiert. Er hat es einfach getan. Und dann ab nachmittags ging es mir gut, bis heute. Und ich dachte, ja, es ist vielleicht zu lächerlich, wieso soll ich jetzt unbedingt für sowas beten? Man hofft dann auf die größeren Dinge, die Gott dann tut, dass er einem ganz besonderen Eindruck gibt für irgendeinen Menschen oder sowas. Aber wenn ich es in den kleinen Dingen nicht tue, dann kann ich vielleicht lange warten, bis es in irgendeiner anderen Situation geschieht. Ich finde es eine unwahrscheinliche Herausforderung, das immer wieder neu in jeder kleinen Situation des Tages so zu tun und dann zu merken, da lässt du dich tatsächlich drauf ein und der Geist schenkt einem wirklichen Gedanken oder irgendeine Veränderung, die ich mir so von mir aus gar nicht vorstellen konnte. Er tut's. Und das ist etwas, was ich uns allen wünsche. Täglich aus der Fülle des Heiligen Geistes, den wir bereits empfangen haben, zu leben. Und wer ihn noch nicht empfangen hat, der sollte schleunigst gucken, dass er den empfängt, weil es ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir aus der Kraft des Geistes Gottes leben. Amen. Ich bete zum Abschluss. Ich danke dir, Jesus, dass du alles für uns gegeben hast und dass du uns hier nicht zurücklässt, dass du damals die Jünger nicht zurückgelassen hast, als du zum Vater gegangen bist und auch uns hier nicht zurückgelassen hast und wir einfach sehen müssen, wie wir irgendwie klarkommen. Klar, das wird schon irgendwie funktionieren, aber du hast uns den Tröster, den Beistand verheißen, deinen Geist, den Geist, der uns mit Weisheit ausstattet, der uns Einsicht gibt, der uns Erkenntnis gibt über das, was Gott von uns will, der uns mit Rat zur Seite steht, der uns Kraft und Stärke gibt und einen Geist der Ehrfurcht vor Gott. Den hast du uns gegeben, dass wir das dauerhaft erleben dürfen, jeden Tag neu in dieser Fülle zu leben. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir dich anrufen, dass wir dich bitten, der du freudig gibst, wenn wir Mangel haben, dass wir diese Wirkungen des Geistes in unserem Leben erfahren und dadurch dich verherrlichen können. Schenk du es. Amen.